Steigen wir vielleicht mal mit dem Fall Schlesinger ein. Ihre Ämter als ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin legte sie Anfang des Augusts nieder. Ungefähr 10 Tage später berief sie dann der Rundfunkrat des RBB von diesem Posten ab. Und Anfang dieser Woche wurde sie dann fristlos gekündigt. Also auch wenn Sie jetzt vielleicht keine Arbeitsrechtlerin sind, aber vielleicht können Sie trotzdem kurz erklären, wieso diese Entlassung, sage ich jetzt mal, in so 3 Schritten erfolgt.
Ja, das ist in der Tat etwas kompliziert organisiert beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich möchte eine Sache vorweg sagen, um das auch ein bisschen zu korrigieren. Es ist jetzt immer vom Fall Schlesinger die Rede und es gerät dabei ein bisschen in Vergessenheit oder es gerät dabei in den Hintergrund. Der Vorwurf bezieht sich ja darauf, dass Frau Schlesinger zusammen mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Wolf-Dieter Wolf, dass sie sich angeblich gegenseitig verschiedene Gefälligkeiten geleistet haben. Der Mann von Frau Schlesinger, der Herr Spörl, der hat auch nicht Beratervertrag beim RBB bekommen, sondern bei der Messe Berlin. Und dieser Wolf-Dieter Wolf, also der Vorsitzende des Verwaltungsrats, ist eben auch im Aufsichtsrat der Messe Berlin. Und überhaupt darüber ist das Ganze eigentlich erst ins Rollen gekommen, weil es gab bei der Messe Berlin auch Ärger mit dem Aufsichtsratsposten von Herrn Wolf. Und da wurden Informationen durchgestochen und so entwickelte sich nach und nach diese ganze, kam die RBB-Affäre ins Rollen, wo dann auch aus dem Sender immer wieder neue Sachen offensichtlich durchgestochen wurden. Ja, warum ist das so kompliziert? Also ich habe es jetzt schon gesagt, es gibt einen Verwaltungsrat beim RBB, der ist zum Beispiel zuständig für den Vertrag mit der Intendantin, der schließt den Vertrag ab. Und es hat sich jetzt im Laufe der Zeit herausgestellt oder im Laufe der Berichterstattung, dass der Verwaltungsrat bzw. der Verwaltungsratsvorsitzende zum Beispiel den Arbeitsvertrag mit Frau Schlesinger alleine ausgehandelt hat. Die anderen Verwaltungsratsmitglieder haben gesagt, sie waren da nicht beteiligt und sie sind auch gar nicht informiert worden. Da fängt schon mal das erste Problem an. Also wenn ich in so einem Gremium sitze, ein Verwaltungsrat, das ist ja gewissermaßen der Aufsichtsrat des Senders, dann muss ich solche Informationen natürlich einfordern. Nun ist die Aufsicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ehrenamtlich organisiert. Also wir haben auf der einen Seite den besagten Verwaltungsrat und auf der anderen Seite haben wir den Rundfunkrat. Der Rundfunkrat ist weniger für die wirtschaftliche Aufsicht zuständig, sondern er berät den Intendanten in Programmfragen, heißt es immer. Und der Rundfunkrat wird besetzt mit Menschen, die teilweise aus der Politik entsandt werden, aber viele kommen aus sogenannten gesellschaftlichen Gruppen. Also da sind Vertreter des Landessportbunds drin, des Jugendrings, der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche und so weiter. Die arbeiten alle ehrenamtlich, die bekommen eine Aufwandsentschädigung, das ist aber beim RBB nicht sehr viel, das sind 400 Euro im Monat. Und dieser Rundfunkrat und der Verwaltungsrat, die sollen sich eigentlich von der Konstruktion her gegenseitig kontrollieren. Aber genau das hat beim RBB offensichtlich nicht geklappt. So, und da der Verwaltungsrat den Vertrag mit der Intendantin macht, musste der Verwaltungsrat diesen Vertrag am Ende auch kündigen. Und der Rundfunkrat wählt aber die Intendantin, deswegen musste der Rundfunkrat die Intendantin vorher abberufen. So geht das alles, hat das alles dann seinen Weg genommen. Unbenommen davon wird die Intendantin garantiert arbeitsrechtlich gegen diese Vertragsauflösung vorgehen. Und im Laufe des Aufklärungsprozesses wird sich erst zeigen, was wirklich dran ist an den Vorwürfen. Und ja, wir werden da in den nächsten Wochen noch, denke ich, sehr viel erfahren.
Ja, da ist immer noch eine große Dynamik in dem ganzen Verfahren drin. Vielleicht nochmal zu diesem Staatsvertrag oder zu dem Prozess, dass eben der Wolf-Dieter Wolf alleine mit der Patricia Schlesinger ihren Arbeitsvertrag verhandelt hat. Das hängt ja sicherlich mit dem Staatsvertrag des RBB zusammen.
Das stimmt, ja. Der Staatsvertrag sieht sehr wenig Transparenzpflichten vor für den Verwaltungsrat und für den Rundfunkrat. Also der RBB muss zum Beispiel keinen Geschäftsbericht vorlegen. In anderen Gesetzen von Sendern, das sind dann zum Beispiel im WDR-Gesetz, steht sowas drin. Der Verwaltungsrat wird auch gewählt vom Rundfunkrat und im RBB-Gesetz ist auch auch nicht vorgeschrieben, was für Kompetenzen im Verwaltungsrat vertreten sein müssen. Also im WDR-Gesetz steht zum Beispiel ausdrücklich drin, da müssen Leute drin sitzen, die was von Medienwirtschaft verstehen, da muss jemand drin sitzen, der was von Wirtschaftsprüfung versteht, da muss jemand drin sitzen, der was von Kommunikationspolitik versteht. All diese Sachen gibt es im RBB-Staatsvertrag nicht. Der RBB-Staatsvertrag ist geschlossen worden zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg. RBB ist ja ein Zwei-Länder-Sender. Und die haben offensichtlich bei der Aushandlung dieses Staatsvertrags auch an den Stellen, wo es um die Aufsicht ging, nicht genau hingeschaut. Die rechtliche Aufsicht über den RBB hat aber wiederum zurzeit die Staatskanzlei Brandenburg. Das wechselt zwischen der Staatskanzlei Brandenburg und der Senatskanzlei Berlin. Im Moment ist Brandenburg da am Drücker. Und eigentlich hätte die Staatskanzlei Brandenburg auch schon sehr viel früher mal auf den RBB zugehen müssen, auf die Intendantin zugehen müssen, sagen müssen, jetzt erzählen Sie uns mal, was ist mit diesen Vorwürfen, was ist da dran?
Sie haben schon das Beispiel WDR genannt. Also es gibt 7, Pi mal Daumen, 7, 8 Landesrundfunkanstalten.
Das sind insgesamt 9.
Ah, okay.
9 ARD-Anstalten, ja.
Genau. Dann dazu noch das Erste und das ZDF, was ein bisschen zentralistischer organisiert ist, aber es gibt auch da noch kleinere Häuser, die dazugehören. Das sind ja jetzt wirklich wahnsinnig viele Programme und dann noch die ganzen Radiosender. Vielleicht können Sie noch einen kurzen Überblick über die anderen Staatsverträge geben oder was in Zukunft damit jetzt passieren. Nee, vielleicht kein Überblick, sondern eher, wird das Konsequenzen haben für die anderen Landesanstalten?
Der Medienstaatsvertrag legt sozusagen die Grundlagen fest für den Rundfunk in Deutschland. Und es gibt die Initiative der Politik, diesen Medienstaatsvertrag zu verändern. Da soll auch die Aufsicht gestärkt werden, wie es immer heißt. Aber wenn man sich das anschaut, was da drin steht, dann steht da sehr wenig drin darüber, wie sie die Aufsicht stärken wollen. Also da steht zwar drin, dass die Aufsicht mehr Mitspracherecht zum Beispiel bekommen soll bei der Frage, ob bestimmte Programme weitergeführt werden oder abgeschafft werden. Aber es steht nichts davon drin, wie diese Gremien zusammengesetzt werden sollen, wie die sich überhaupt die Fachkompetenz, die sie eigentlich brauchen für diese verantwortungsvolle Aufgabe, wie die sich die beschaffen sollen. Also der Rundfunk in Deutschland, der ist historisch so organisiert, dass er eben im Grunde nach Ländern organisiert ist. Deswegen gibt es diese vielen Rundfunkanstalten. In Nordrhein-Westfalen haben wir den WDR, in Bayern haben wir den BR, in Hessen haben wir den Hessischen Rundfunk. Und dann gibt es sogenannte Mehrländeranstalten wie den RBB, wo eben zwei Bundesländer beteiligt sind. Beim SWR sind es die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Der NDR ist sogar für 4 Bundesländer zuständig und der MDR für 3. Wenn man jetzt daran geht und sagt, man will diese ganze Struktur verändern, dann verabschiedet man sich natürlich auch von dieser kulturellen Verwurzeltheit der Sender in ihren jeweiligen Berichtsgebieten. Also das muss man sich schon genau überlegen, was man da macht und warum man das macht. Das hat natürlich auch gewisse Vorteile, dass eben zum Beispiel in der ARD im Ersten sieht man das sehr schön, das ist ein föderal organisiertes Programm und da liefern eben alle Rundfunkanstalten Programm zu und deswegen ist die Berichterstattung aus den Ländern im Ersten profunder, als sie im ZDF sein kann. Das ZDF ist da eben nicht so stark vertreten in den einzelnen Regionen. Natürlich hat das ZDF auch Landesstudios, aber die ARD hat durch diese Landesrundfunkanstalten eben eine sehr starke Verwurzelung. Und das würde man aufgeben, wenn man jetzt sagt, man will diese ganze Struktur verändern.
Man muss die Struktur vielleicht nicht also in Gänze verändern, aber es gäbe vielleicht die Möglichkeit, doch einige Sachen zu verschlanken, oder? Sehen Sie das anders?
Naja, also ich finde, man muss vor allem den Rundfunkräten und den Verwaltungsräten klar machen, dass das wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, die sie da wahrnehmen. Also es kann nicht sein, dass wie im Fall RBB der Rundfunkrat da wochenlang zuschaut, dass da eine Sache nach der anderen publiziert wird und sich immer darauf verlässt, dass die Intendantin sagt, ja, das ist eine Kampagne gegen mich. Da muss ein Rundfunkrat früher aufwachen und da kann sich auch nicht eine Rundfunkratsvorsitzende wie Friederike von Kirchbach, die Vorsitzende vom RBB-Rundfunkrat, das gemacht hat, hinstellen und sagen, wir arbeiten hier alle ehrenamtlich. Ja, es ist ein Ehrenamt, aber es ist ein Ehrenamt, das mit sehr viel Verantwortung verbunden ist. Und wenn man dieses Amt übernimmt, dann muss man sich dieser Verantwortung bewusst sein und dann muss man auch diese Kontrollfunktion eben ausüben wollen. Und da hat es meiner Meinung nach sehr gehapert, auch beim RBB.
Die Verantwortung, die diese Kontrollgremien wahrnehmen müssen, ist die eine Sache. Aber ich denke zum Beispiel auch an, Sie haben es kulturelle Verwurzelung genannt. Das mag stimmen, das sehe ich auch so an manchen Punkten. Aber jetzt zum Beispiel mit Blick auf einige Radiosender, die sich doch schon ziemlich so anhören wie private Radiosender, die so, naja, so Hitradio eben so spielen. Muss das so sein?
Ja, da gehe ich mit Ihnen eigentlich ziemlich d'accord. Ich finde auch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss eigentlich nicht so viele von diesen Massenwellen machen, die am Ende auch nicht unterscheidbar sind. Andererseits kann man wiederum sagen, ein Programm wie SWR 3, das natürlich in seiner Region sehr gut ankommt, hilft auch zur Identifikation, trägt bei zur Identifikation von den Menschen mit der Region, mit dem Sender und so weiter. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass ich sage, die öffentlich-rechtlichen Sender sollten nicht so sehr versuchen, die Privatsender nachzumachen. Ihre Aufgabe ist die Kultur. Sie sollten lieber die Kultursender stärken. Allerdings ist das auch wiederum teuer. Also da darf man sich nicht in die Tasche lügen, das kostet Geld. Aber das ist eben der eigentliche Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das sagt ja auch das Verfassungsgericht immer wieder. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll ein Programm machen, das nicht von kommerziellen Gesichtspunkten bestimmt ist, sondern er soll eben das machen, wozu er die Freiheit auch hat durch den Rundfunkbeitrag, den er bekommt. Er soll ein relevantes Programm machen für die Menschen im Land.
Kommen wir von da aus mal auf die Problematik der Quote zu sprechen vielleicht, oder auch mittlerweile sind es ja auch Klickzahlen sehr relevant. Da gibt es ja durchaus Bewegungen in die richtige Richtung, wie ich finde. So, die Mediatheken von ARD und ZDF haben sich irgendwie mittlerweile verbunden. Es werden Sendungen von den anderen Sendern auch verlinkt und das funktioniert ganz gut. Allerdings ist es ja schon auch trotzdem so, dass zumindest im linearen Fernsehen immer noch super viel Sendezeit für ganz teure Sportveranstaltungen ausgegeben wird und auch die Sache mit den Krimis und dadurch eben, sage ich jetzt mal, wie Sie auch gerade angesprochen haben, so kulturelle Formate oder auch bildende Formate eher auf schlechtere Sendeplätze verdrängt werden. Da hängt ja dann auch quasi der Rundfunkrat mit zusammen.
Ja, das ist auch eine Debatte, die wir seit Jahrzehnten führen und beobachten, dass natürlich immer darüber gestöhnt wird, dass die öffentlich-rechtlichen Sender immer mehr vom Gleichen machen. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Krimis im ersten und im zweiten laufen, dann befasst sich der Fernsehrat damit und stellt fest, diese Krimis seien wertvoll, weil sie die Diversität der Gesellschaft widerspiegeln. Dann sage ich, okay, aber dass es vielleicht auch mal darum gehen könnte, andere Genres zu bringen, andere Erzählweisen, den Menschen auch andere Geschichten zu erzählen als von Mord und Totschlag, das scheint den Fernsehrat nicht so sehr beschäftigt zu haben. Also klar sind Krimis sehr populär, aber es ist natürlich einfallslos, am Ende dann immer noch mehr Krimis zu machen, bloß um die Quote zu kriegen. Ja, das ist ein großes Problem, das mit der Quote. Im Hörfunk ist das Problem noch größer, weil sie ja überhaupt nicht sehr exakt ermittelt werden kann. Das wird ja alles über Umfragen zweimal im Jahr gemacht. Und dann werden aber mit diesen Umfragewerten werden irgendwelche Programmentscheidungen begründet. Das finde ich auch alles sehr zweifelhaft.
Ja, ich weiß, Sie haben jetzt nicht mehr lange Zeit, deswegen vielleicht abschließend. Was sind Ihre zentralen Wünsche für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Und was mich auch noch interessieren würde, jetzt hat Frankreich gerade den Rundfunkbeitrag abgeschafft. Wie sehen Sie das Modell? Halten Sie das für richtig, das jetzt teilweise auf die Mehrwertsteuer umzusetzen?
Ich halte das für sehr gefährlich, weil der Rundfunk damit in noch größere Abhängigkeit vom Staat gerät. Also wenn der Staat am Ende oder die Regierung am Ende darüber bestimmt, wie viel Geld die Sender bekommen, dann sind die Sender noch viel stärker von der Politik abhängig als jetzt. Also im Grunde ist das öffentlich-rechtliche Modell, so kompliziert es ist in Deutschland, hat eben auch den Vorteil, dass der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr viel unabhängiger ist von der Bundesregierung und von den Regierungen als in Frankreich. Das wird von der Politik übrigens ganz gerne mal verwechselt. Also die tun dann immer so, als wäre der Rundfunkbeitrag was, über das sie mitbestimmen könnten. Das ist ja gar nicht der Fall. Der Rundfunkbeitrag wird ausgehandelt in einem komplizierten Verfahren mit der Finanzkommission KEF. Da melden die Sender ihren Bedarf an. Die KEF sagt dann, das ist zu viel und da müssen wir nochmal streichen und so weiter. Aber da hat eigentlich die Politik nichts mitzureden. Und da ist das große Problem, dass die Politiker, die Medienpolitiker, die Ministerpräsidenten, das dann immer vermischen in der Diskussion und dann auf einmal das Programm kritisieren, wenn sie sagen, nee, der Rundfunkbeitrag darf jetzt aber nicht erhöht werden. Das steht ihnen eigentlich gar nicht zu.
Dann vielleicht jetzt noch mal ganz kurz abschließend. Ich habe mir vor kurzem ein Interview angeschaut für das Medienmagazin Zapp mit Tom Buro, wo er immer wieder darauf, die Frage wurde immer wieder gestellt oder mehrmals gestellt, was denn nun weg kann. Und natürlich hat er sich da rausgewunden mit der Antwort, das sei nicht fruchtbar, diese Diskussion in diesem Sinne. Aber vielleicht kann ich Ihnen ja die Frage mal stellen. Was könnte Ihrer Meinung nach weg? Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt festnageln sollte auf sowas.
Weniger Krimis fände ich zum Beispiel sehr positiv. Auch als Fernsehkritikerin langweilt das, wenn man immer wieder mit den gleichen Formaten zu tun hat. Aber die Sportrechte sind natürlich auch ein großes Problem. Die Sportrechte sind, wie Sie sagen, sehr teuer. Da muss man auch genau gucken, was macht man nicht. Die Sender haben jetzt natürlich wieder mit diesen ganzen Übertragungen unheimlich viel Erfolg gehabt. Dann verweisen sie auf die Quote. Das Grundproblem ist aber, dass immer Quote mit Akzeptanz verwechselt wird. Also die Sender argumentieren immer, wenn die Quote hoch ist, dann haben wir auch eine hohe Akzeptanz, aber das stimmt gar nicht. Die Akzeptanz, die kommt eher darüber, dass die Menschen sich bewusst sind der Rolle, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk für das Mediensystem spielt und der kritischen Rolle, die er eben auch spielen sollte. Und das kommt nicht durch die Einschaltquote.